Der Wind schlägt ins Gesicht, fährt in die Haare und reißt sie nach hinten, als wolle er einen hinausziehen auf die offene See. Jeder Atemzug trägt Salz auf der Zunge, schmeckt nach Gischt und aufgewühltem Wasser. Die Böen stemmen sich gegen den Körper, lassen Stoff peitschen und treiben die feuchte Kälte bis tief in die Haut. Ein feiner Sprühregen legt sich wie ein kühler Schleier auf Gesicht und Lippen, brennt in den Augen. Das Meer brüllt unaufhörlich, Wellen türmen sich auf, wachsen zu dunklen Bergen, brechen mit donnerndem Krachen und schleudern weißen Schaum in die Luft. Man steht fest auf dem Boden und spürt doch, wie die rohe, ungezähmte Kraft der See an einem zerrt. Zugleich verlockend und bedrohlich, anziehend und abstoßend. Wenn wir unser Bild in diesem Monat betrachten, stehen wir praktisch mitten in diesem Naturschauspiel. Gemalt hat es der französische Maler Gustave Courbet im 19. Jahrhundert. Immer wieder. In zahlreichen Bildern malt er Wellen und Wogen. Mal vor Ort, an der französischen Küste, mal in seinem Pariser Atelier. Einer dieser Darstellungen widmen wir uns in dieser Folge. Die Woge ist zwischen 1869 und 1870 entstanden. Eine tosende Welle rollt direkt auf uns Betrachtenden zu und scheint uns mitzureißen. Aber was macht diese Welle so besonders? Wie unterscheidet sie sich von den traditionellen Seebildern? Wofür steht sie? Und was hat sie mit Claude Debussy oder Billy Joel zu tun? In dieser Folge stürzen wir uns in die Fluten auf der Suche nach den Antworten. Ein seichtes Wellenrauschen hören wir in diesem Ambient-Song von der Gruppe M83, Waves, Waves, Waves. Doch so wohltuend wie in diesem Stück wird die Woge auf dem Bild von Gustave Courbet nicht geklungen haben. Und damit ein herzliches Hallo hier zum Städel Mixtape, der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und ich schaue mir für euch Monat für Monat ein Werk aus der Sammlung des Städel Museums an und bringe es mit Musik in Verbindung. Ein Kunstwerk, ein Soundtrack. Auch ihr könnt uns eure musikalischen Ideen schicken, zum Beispiel für das nächste Werk im März. Dort bleiben wir bei der Farbe Blau und beschäftigen uns mit Konzeptkunst. Es geht um Blaues Dreieck von Blinky Palermo. Schaut es euch gerne in der digitalen Sammlung an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und schickt mir eure Musikwünsche gerne an mixtape@stedelmuseum.de. Ich freue mich drauf. Gewünscht wurde sich für diese Folge auch das nächste Stück, passt perfekt zur Stimmung unseres Bildes. Mit Frédéric Chopin tauchen wir ein in den tosenden Wellengang von Gustave Courbets Die Woge. Vor uns erhebt sich eine große Welle. Sie schäumt und tobt und kommt wie ein dunkler, offener Schlund direkt auf uns zu. Gleich wird sie brechen und alles um uns herum erfassen. Auf der rechten Seite ist sie bereits umgeschlagen. Weißer Schaum läuft bis ans Ufer. Links sehen wir mitten hinein in den innersten Teil der Welle. Das Wasser wirkt dort dunkel, schwer, unberechenbar. Das Ufer links vorne mit kantigen braunen Felsbrocken ist schon vom Wasser umspült. Man spürt, die Kraft der Natur ist nicht zu stoppen. In der Mitte des Bildes liegt der Horizont. Doch selbst dort ist das Meer nicht ruhig. Auch in der Ferne wütet der Sturm weiter. Das, was auf dem Wasser passiert, zeigt sich auch am Himmel. Dunkle, schwere Wolken hängen darüber, in dunklen Lila- und Grautönen. An manchen Stellen schimmert ein warmes, aprikotfarbenes Licht hindurch, als würde hinter den Wolken noch die Sonne stehen. Courbet zeigt die Natur ganz direkt und ohne Abstand. Das Meer kommt uns nahe. Fast so, als stünden wir selbst am Rand des Ufers, das bereits vom Wasser eingeschlossen ist. Förmiges Auf und Ab der Töne. Es klingt, als wäre man mitten in einer tosenden Welle gefangen. Kaum taucht man aus dem Wasser auf, wird man sofort wieder in die Tiefe gezogen. Diese Etüde von Frédéric Chopin wird deshalb auch Ocean genannt. Und genau dieses Gefühl finden wir auch in unserem Bild von Gustave Courbet wieder. Das schäumende, tosende Meer. Doch beginnen wir von vorne. Im Jahr 1819. Ist nicht nur das Geburtsjahr bedeutender Komponisten wie Jacques Offenbach, Franz von Suppé oder auch Clara Wieck, später Schumann, es ist auch das Geburtsjahr von Gustave Courbet. Er wird in Ornans geboren, eine kleine Gemeinde im Osten Frankreichs, nahe der Grenze zur Schweiz. Courbet stammt aus einer wohlhabenden Familie und erhält schon früh Kunstunterricht. Ein Jurastudium in Paris beginnt er zwar, bricht es aber schnell wieder ab. Stattdessen verbringt er viel Zeit im Louvre, wo er Werke alter Meister kopiert und studiert. Courbet bewirkt sich in intellektuellen Kreisen. Zu seinem Freundeskreis gehören bekannte Schriftsteller wie Charles Baudelaire oder auch Jean Fleury. 1844 zeigt Courbet zum ersten Mal ein Gemälde im Pariser Salon. 5 Jahre später wird sein Bild nach dem Abendessen in Ornans mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet und vom Staat angekauft. Seine Kunst ist damit anerkannt. Courbet, ein etablierter Künstler. Persönliche und künstlerische Skandale begleiten Gustave Courbet. Beispielsweise, als er Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Steineklopfern oder dem Begräbnis in Ornans ganz gewöhnliche Dorfbewohner in ihrem harten Alltag ohne Idealisierung oder historische, mythologische Begründung malt. Die Bilder ernten Unverständnis und werden für die große Weltausstellung in Paris abgelehnt. Trotzdem erfährt seine Malerei international große Anerkennung. Förderer, Sammler und Galeristen unterstützen Courbet. Auch wenn seine Bilder immer wieder die tradierten Moralvorstellungen seiner Zeitgenossen erschüttern. Dasselbe tat musikalisch auch Courbets Freund und Dichter Pierre Dupont.
N'ouvre la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tous les corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde, buvons, buvons, buvons. Vêtu, logé dans des trous, sous les combles, dans les décombres. Nous vivons avec les hiboux et les larrons amis des ombres. Cependant, notre sang vermeil coule impétué dans nos veines. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se plaise ou gronde, buvons, buvons, buvons à la dépendance du monde. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons à l'indépendance du monde.
Les Chants des Ouvriers heißt dieses Lied von Pierre Dupont, das Lied der Arbeiter. In den 1840er Jahren verschlechtern sich die Lebensbedingungen vieler Arbeiter und Bauern spürbar. Eine wirtschaftliche Krise trifft sie hart. Duponts Lieder schüren den Protest und rufen zum politischen Widerstand auf. Sie werden zu echten Kampfliedern. Auch Gustave Courbet greift diese Themen auf. In seinen Bildern zeigt er die harte Arbeit und die raue Realität des bäuerlichen Lebens. Courbet und Dupont bewegen sich dabei im selben Freundeskreis. Beide reagieren auf die gesellschaftlichen Spannungen ihrer Zeit. Der eine mit Worten und Musik, der andere mit Farbe und Pinsel. Courbet zieht es zeitweise allerdings auch weg aus der Stadt, hin zur Natur. Zu seiner Zeit reisen Künstler bereits seit Jahrzehnten an einen bestimmten Ort am Ärmelkanal. Étretat, ein kleiner Ort an der Atlantikküste in der französischen Normandie. Ein Ort, der verlässlich starke Motive liefert. Meer, Wind, Felsen. Auch Courbet arbeitet hier im Spätsommer 1869. Und viele Jahre später entsteht genau dort ein Song von Peter Doherty.
Bells, they chime. Bells, they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slight shape shift across the maritime in the estuary. There's a clue to find in the fantasy life, poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life, poetry and crime.
Peter Doherty und Gustave Courbet haben mindestens drei Gemeinsamkeiten. Beide haben ihre Kunst geliebt, beide haben für den ein oder anderen Skandal gesorgt auf ihre Art und beide haben viel Zeit in Étretat verbracht. In dem kleinen Küstenort hat sich der Musiker in der Zurückgezogenheit von Drogen und Alkohol erholt. Auch der Song, den wir gerade gehört haben, handelt von diesem Ort. Entstanden ist er im Jahr 2012. Rund 150 Jahre früher ist auch Gustave Courbet in Étretat gewesen. Er ist dorthin gekommen, um Meereslandschaften zu malen. Diese Bilder haben sich damals gut verkauft. Der früher schwer zugängliche Fischerort an der rauen Küste der Normandie hat sich zu dieser Zeit bereits zu einem florierenden Seebad entwickelt. Er wird zum Mythos und fasziniert bis heute. Wohlhabende Städter sind hierher gereist, um frische Luft zu schnappen, um im Meer zu baden. Auch Künstler und Literaten hat der Ort angezogen. Besonders die imposante Küstenlandschaft mit den drei großen Felsentoren, die heute weltberühmt sind. Und das weite, raue Meer haben den Eindruck von Ursprünglichkeit, wilder Natur verstärkt. Courbet ist im Malen von Seestücken zu diesem Zeitpunkt bereits sehr geübt gewesen. Sein sicherer Umgang mit Farbe hat es ihm ermöglicht, in kurzer Zeit viele Meeresbilder zu malen. In Étretat hat er im ehemaligen Atelier seines Malerkollegen Eugène Lepotvin gewohnt. In einem kleinen, abgelegenen Haus direkt an der Bucht. Von seinem schmalen Fenster aus hat er direkt auf das Meer und die Klippen geblickt. Vor allem bei starkem Wind und heftigen Regen hat ihn dieses Naturschauspiel fasziniert. Ein Schauspiel, das James Blake in diesem Song als Metapher nutzt.
You wanna know me like waves on shores. I'm waiting to see whose mind of gold. Message after message. Message after message.
You wanna know me like waves, no shores. Du möchtest mich kennen, so wie Wellen das Ufer kennen. Eine schöne Metapher, denn Wellen kennen das Ufer nicht nur oberflächlich. Durch ihre ständige, wiederholte Bewegung formen sie es langsam, tasten jede Kante ab. Dieses Kennen ist nicht rational, es ist körperlich, rhythmisch und unausweichlich. Auch Courbet hat die Wellen und das Ufer von Étretat mit der Zeit sehr genau gekannt. Er hat rastlos gearbeitet. Seine Gemälde erinnern dabei nicht an den Sommerurlaub an der Ägäis oder Adria. Kein glitzerndes Funkeln der Sonne auf dem Wasser, kein gleichförmiges Wellenrauschen. Courbet malt die sich aufbäumende Welle in einem dreckig trüben Türkisblau. Das Wasser zieht sich mal dunkler in die Ferne zurück, mal scheint es in helleren Tönen auf uns zuzukommen. Die dichten, undurchdringbaren Wassermassen und gibt weiß aufschäumende, vergleichsweise luftig wirkende Gischt. In ähnliche Wasserwelten begibt sich auch der Musiker Quidecker auf seinem Album Vanishing Horizon Scraper.
It's that time of the year where I start getting old. There's traditions I try just to see what'll hold. Have a heart on the line, airing out with my clothes. It's so easy to try, but it's harder to fall. Darling, don't you give up on a Monday. I wanna tell you, I want you. You'll probably take it the wrong way. God, I'm losing my grip on the runway. I wanna get there with you now. This time I'll take you the long.
Das Album Vanishing Horizon Scraper von Quidecker ist als Film konzipiert, bedeutet, man kann es auch schauen. Mehr als eine Stunde lang begleiten wir Quidecker in der Rolle eines Seemanns. Er verlässt den Komfort seines früheren Lebens und begibt sich auf die Suche nach Freiheit und Selbstfindung. Die Bilder, die der Kurzfilm zeigt, erinnern dabei zum Teil an traditionelle Seebilder. Ein Mensch allein auf dem Meer, der Wind, das Schiff, der Kampf mit den Elementen. Etwas, das wir bei Courbet nicht erkennen können. Wir sehen keine traditionellen Seebilder. Von der klassischen Marinemalerei hat er sich bewusst abgewandt. Seine Bilder zeigen weder romantische Schiffbrüche noch Darstellungen aus der Seefahrtsgeschichte. Courbets Wogenbilder brauchen keine historischen oder mythologischen Erklärungen. Überraschend ist auch, dass sie keine typischen Touristenmotive zeigen. Die bekannten Felsen aus Etretat fehlen. Ebenso die urtümliche Landschaft oder das belebte Seebad. Auch arbeitenden Menschen am Strand, Wäscherinnen, Fischer oder Arbeiter tauchen, anders als bei vielen seiner Zeitgenossen, bei Courbet nicht auf. Seine Meereslandschaften sind etwas anderes. Courbet hat die unbändige Wucht des tosenden Ozeans fasziniert. In seinem Atelier an der Küste fühlt er die Wogen ganz direkt und überträgt die Kraft der schnellen, chaotischen Wellenbewegung, seine Empfindung dieser Wellenkräfte, auf die Leinwand. Besonders deutlich wird Courbets Absicht in der Darstellung der Woge selbst, wenn das Meereswasser bei starkem Wind und schnellen Strömen immer wieder gegen die felsige Küste geschlagen wird, vermischt es sich mit der Luft. Das Phänomen der Gischt entsteht, das Courbet hier eindrücklich festhält. Die dunkleren Bereiche zeigen, wie sich die Wassermassen bauchig und nach innen zurückziehen. Gleichzeitig deuten die helleren Flächen am oberen Rand an, wie die Welle nach vorne drängt und sich gleich überschlägt. Courbet malt in seinem Bild zwei gegensätzliche Bewegungen, die im gleichen Moment passieren und die beide aus derselben Wassermasse hervorgehen. Die gewaltige Kraft der Woge entsteht genau aus diesem inneren Widerspruch. Courbet macht damit einen flüchtigen Moment sichtbar. Einen Augenblick, der sofort vergeht, obwohl das Material selbst, das Wasser, für immer bleibt. Das Moses Yuffie Trio übersetzt im Song Ocean seine eigene Vorstellung vom Meer in Klang. Zunächst wiegen sich die Wellen sanft und gleichmäßig, fast meditativ, in einer ruhigen Wiederholung. Dann setzt das Schlagzeug ein, die Ordnung bricht auf und für einen kurzen Augenblick zieht ein Sturm auf. Intensiv, dicht, fast überwältigend. Und genauso schnell ist dieses Stück wieder vorbei. Genau diese Momenthaftigkeit finden wir auch in Courbets Darstellung der Woge wieder. Traditionelle Seebilder sind meist klar komponiert und auf Ausgewogenheit angelegt. Courbet setzt sich über diese Regeln hinweg. Seine Welle scheint in einem einzigen, flüchtigen Augenblick durchs Bild zu rauschen, als wäre sie im nächsten Wimpernschlag schon weitergezogen. Der Bildausschnitt wirkt nicht geplant, sondern zufällig. So als hätte der Maler einen Sekundenbruchteil aus einer fortlaufenden Bewegung herausgelöst. Die Grenzen der Leinwand spielen dabei kaum eine Rolle. Courbet blendet in dieser Darstellung alles aus, was Halt geben oder Orientierung schaffen könnte. Die berühmten Klippen fehlen, genauso wie jedes andere feste Bezugselement. Die Woge setzt sich links und rechts über dem Bildrand hinaus fort, bis ins Unendliche. Das Gemälde zeigt nur einen kurzen Ausschnitt davon. Ein Moment, der schon wieder vergeht, während die Bewegung weiterfließt. Thank you. Im Song Lost at Sea singt Lana Del Rey über ein Instrumental ihres Vaters Rob Grant. Es geht um das Gefühl, auf dem Meer die Orientierung zu verlieren. Und genau dieses Gefühl stellt sich auch ein, wenn man vor Der Woge von Gustave Courbet steht. Denn das Bild wirkt zunächst verwirrend. Wo genau befinden wir uns? Courbet wählt eine ungewöhnliche Perspektive. Fast scheint die Welle im nächsten Moment über uns hinwegzurollen. Gleichzeitig führt der Blick weit hinaus über den Horizont, bis in die Wolken, wo in der Ferne vereinzelt Licht durch das violette Wolkendickicht bricht. Nähe und Ferne wechseln ständig. Man verliert leicht den Halt im Bild. Wie aber gelingt es Courbet, diese Woge so eindringlich wirken zu lassen? Wenn man in der digitalen Sammlung des Städelmuseums ganz nah an das Bild heranzoomt, wird es vielleicht deutlicher. Vielleicht lässt es sich mit dem Jazzmusiker Cecil Taylor vergleichen. Taylor versteht das Klavier nicht als sanftes Melodieinstrument, sondern als eine Art Schlagzeug mit 88 gestimmten Trommeln. Seine Musik ist dicht, perkussiv, voller Energie, als würde jemand auf dem Klavier Schlagzeug spielen. In einem großen Raum verteilte ein dicker, schmutziger, fettiger Mann mit einem Küchenmesser weiße Farbflecken auf einer großen, leeren Leinwand. Er ging hin und presste sein Gesicht gegen die Fensterscheibe, um den Sturm zu beobachten. Das Meer kam so nahe, dass es schien, als würden die Wellen gegen das von Gischt und Lärm umtoste Haus anbrannten. Das Salzwasser schlug wie Hagel gegen die Scheiben und rann an den Wänden herab. Auf dem Kaminsims stand eine Flasche Apfelwein. Hin und wieder nahm Courbet einen Schluck und widmete sich dann wieder seinem Gemälde. So beschreibt Guy de Maupassant 1885 rückblickend den Malprozess von Gustave Courbet in Etretat. Mit herkömmlichen Mitteln konnte Courbet die Kraft der Wellen offenbar nicht festhalten. Also arbeitet er anders. Er klatscht, schichtet und spachtelt die Farbe dick auf die Leinwand. Besonders das Palettmesser setzt er direkt auf der Leinwand ein. Ein Messerchen, mit dem Maler eigentlich die Farbe auf der Palette mischen. Die Ölfarbe trägt er mit Druck auf, schleudert sie regelrecht ins Bild. Es wirkt, als übertrage sich die Wucht der Wellen unmittelbar in seine Bewegung. Die Farbe liegt rau und schwer auf der Oberfläche. Die weiße Farbe bildet Gischt nicht nur nach, sie wird selbst zur Gischt. Die grünblaue Masse deutet nicht nur Wasser an, sie wird eins mit der Flut. Damit löst Courbet die Farbe aus ihrer dienenden Rolle. Sie wird selbst zum Gegenstand seiner Malerei. Deshalb gilt er vielen auch als Wegbereiter der Moderne. Oder wie der Schriftsteller Émile Zola sagt, Courbet hat einfach eine Welle gemalt. Eine echte Welle, die an der Küste bricht. Nur wenige seiner Wogen verkauft Gustave Courbet direkt in Etretat. In Paris erzielt er deutlich höhere Preise. Viele seiner Wellenbilder malt er deshalb später noch einmal in seinem Atelier in der Hauptstadt. Ob unsere Woge in Etretat oder Paris entstanden ist, können wir heute nicht mit Sicherheit sagen. Seine ungewohnt moderne Darstellung des Meeres mag manche Zeitgenossen irritiert oder sogar schockiert haben. Doch sie verkauft sich hervorragend. Der finanzielle Erfolg gibt Courbet die Freiheit, weiterhin kontroverse Themen aufzugreifen und sich nicht an akademische Regeln zu halten. Einige Jahre später sorgt auch Claude Debussy mit seiner antiakademischen Haltung für Diskussionen. Auch er gilt bald als Rebell und als Wegbereiter neuer musikalischer Wege. Und wie Courbet fasziniert auch ihn das Meer. Genauer gesagt eine ganz bestimmte Welle, die man auf dem Cover dieser Komposition findet. Thank you. La Mer heißt diese Komposition von Claude Debussy. Gerade haben wir den ersten Satz gehört, De l'aube à midi sur la mer, von Sonnenaufgang bis Mittag auf dem Meer. Das Titelbild der Erstausgabe von 1903 zeigt einen Ausschnitt aus einem Holzschnitt von Katushka Hokusai, die große Welle von Kanagawa. Die Begegnung mit asiatischer Kunst ist für Debussy von großer Bedeutung, vielleicht auch für Kobe. Schon in den 1860er Jahren gelangen die ersten japanischen Holzschnitte nach Europa, sogenannte Ukiyo-e. In Paris bricht eine regelrechte Sammelleidenschaft aus. Auch viele Künstler begeistern sich für diese neue Bildsprache. Besonders gefragt ist Hokusais große Welle von Kanagawa, entstanden um 1830. Vor dem ruhenden Berg Fuji türmt sich eine gewaltige Welle über Fischerbooten auf. Diese Darstellungsform inspiriert zahlreiche Künstler wie etwa Monet, Degas oder auch Van Gogh. Auch Gustave Courbet dürfte das Blatt gekannt haben. Ob es seine eigenen Wogenbilder beeinflusst hat, bleibt Spekulation. Vielleicht handelt es sich bei der Woge auch um ein Sinnbild, um eine Metapher, wie in diesem Song von Billy Joel. Im Song Stormfront nutzt Billy Joel das Bild vom Meer und vom Sturm, um eine Beziehung zu beschreiben. Solche Naturbilder verwenden wir oft. Jemand ist unser Fels in der Brandung. Es gibt einen Sturm der Entrüstung. Natur wird zur Metapher für Konflikt und innere Unruhe. Auch zu Lebzeiten von Gustave Courbet liest man Naturbilder politisch. Zeitgenössische Kritiker erkennen in seinen Wellen eine gesellschaftliche Bedeutung. Das Auf und Ab der Wassermassen, ihre zerstörerische Kraft, das wird als Symbol für Umbruch verstanden. Die tosenden Wogen stehen für Unruhe im Volk. Und tatsächlich erlebt Frankreich bewegte Zeiten. Auch Courbet erlebt diese politischen Wellen selbst. 1870 lehnt er den Orden der französischen Ehrenlegion ab und erklärt öffentlich, seine Überlegungen stünden einer Auszeichnung aus monarchischer Tradition entgegen. Vor diesem Hintergrund bekommen seine Wellen noch eine andere Bedeutung. Vielleicht sind sie nicht nur Meeresbilder, vielleicht sind sie auch Bilder von Auflehnung, von Kräften, die sich aufstauen und schließlich brechen. In genau dieser Zeit entsteht auch eines der bekanntesten Kampflieder der Arbeiterbewegung, Le International. Später wird es in viele andere Sprachen übersetzt, auch ins Englische, unter anderem von Billy Bragg. Nach der Niederlage Frankreichs gegen Preußen im Jahr 1870 rufen die Pariser eine freie Kommune aus, unabhängig von der französischen Regierung. Der politisch engagierte Gustave Courbet wird in den Stadtrat gewählt und übernimmt außerdem den Vorsitz des Künstlerverbands, gewissermaßen in der Rolle eines Kulturministers. Im Mai 1871 wird die Pariser Kommune gewaltsam niedergeschlagen. Kurz darauf entsteht der Text von Le International, geschrieben von Eugène Potier. Das Lied bezieht sich auf die Internationale Arbeiterassoziation, den ersten übernationalen Zusammenschluss verschiedener Gruppen der Arbeiterbewegung. Courbets Beteiligung an der Kommune und der nie bewiesene Vorwurf an der Zerstörung der Colonne Vendôme, beteiligt gewesen zu sein, führen 1871 zu seiner Verhaftung. Später wird er verpflichtet, für den Wiederaufbau der Säule eine hohe Geldsumme zu zahlen. Und weil er diese Summe nicht aufbringen kann, geht er ins Exil, in die Schweiz. Dort malt er weiter, obwohl er krank und erschöpft ist. Er hofft, seine Schulden begleichen und nach Frankreich zurückkehren zu können. Doch sein Besitz in Frankreich wird beschlagnahmt. Am 31. Dezember 1877 stirbt Gustave Courbet im schweizerischen La Tour de Paix. 1908 erwirbt der noch junge Museumsverein des Städels Courbets Vogel für das Frankfurter Städelmuseum. Das Bild gehört zu den ersten Werken Courbets, die ein deutsches Museum ankauft. Es steht für das Ziel des damaligen Direktors Georg Swazenski, eine moderne Kunstsammlung auf höchstem Niveau aufzubauen. Und damit bleibt der Städel nicht allein. Heute hängen Wellenbilder von Gustave Courbet in vielen bedeutenden Museen. Der Maler Paul Cézanne sagte einmal beeindruckt über Courbets Welle in der alten Nationalgalerie in Berlin: Es ist, als käme sie gerade auf einen los. Man schrickt zurück. Der ganze Saal riecht nach Wasserstaub. Genau dieses Gefühl macht die Wirkung der Wogen aus. Man hat den Eindruck, selbst im Wasser zu stehen, ohne schützende Distanz. Diese unmittelbare Nähe zur elementaren Naturkraft und die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebendigkeit waren damals besonders reizvoll. Und die Faszination dieser kraftvollen Bilder wirkt bis heute. Vom 19. März bis zum 5. Juli widmet sich das Städelmuseum in der Ausstellung Monets Küste, die Entdeckung von Étretat, der künstlerischen Entdeckung des einstigen Fischerdorfes und seinen Einfluss auf die Malerei der Moderne. Im Zentrum stehen dabei sowohl Monets erste serielle Landschaftsgemälde von Étretat als auch Courbets epochale Wogenbilder. Damit endet diese stürmische Folge über die Woge von Gustave Courbet. Im nächsten Monat schauen wir uns Blinky Palermos Blaues Dreieck an. Ich bin gespannt auf eure musikalischen Ideen. Wie immer gerne an mixtape@stedelmuseum.de. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Anne Sulzbach und Caroline Fuhr für die Redaktion. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Zum Abschluss habe ich noch einen paradiesischen Song von Molly Lewis für euch, Oceanic Feeling. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.